Es ist tatsächlich wahr, die Gemeinde Jesu lebt im Licht seines Kommens. Das heißt, sie lebt in der Erwartung, dass ihr Herr und Retter bald wiederkommt, um sie abzuholen. Und Paulus ist nicht müde, das immer wieder zu betonen in seinen Briefen, und in besonderer Weise macht er das hier im ersten Thessalonicher Brief. Jesus kommt bald wieder. Das ist unsere Erwartung. Und ich denke, dass dieser neue verheerende Krieg in Israel ein Weckruf, auch ein Weckruf ist an die Gemeinde und an die ganze Welt, der uns daran erinnert, Jesus kommt bald wieder. Dieser Krieg und die schrecklichen Ereignisse in unserer Welt, sie verstärken unsere Sehnsucht nach dem Himmel, nicht wahr? Auf diesen Krieg in Israel und auf das, was dort geschieht, möchte ich gerne am kommenden Samstag auch noch mal genauer eingehen bei unserem Themenabend in dem Maritim Hotel. Und dazu lade ich ganz herzlich ein. Wir werden schauen, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wir das aus biblischer Perspektive einordnen können. Nun, Paulus klärt die Gläubigen in Thessalonich in Kapitel 4 zunächst einmal darüber auf, dass sie abgeholt werden und evakuiert werden aus dieser Welt. Und er sagt dann weiter im nächsten Abschnitt, dass das geschehen wird, wenn oder bevor eine große Trübsalszeit über diese Welt hereinbrechen wird, der große und schreckliche Tag des Herrn, an dem Gott diese Welt durch massive, schreckliche Gerichte richten wird. Denn er sagt, Gott hat uns nicht zum Zorn und für das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber noch ist es nicht so weit. Wir sind noch hier. Und was passiert in der Zwischenzeit? Und darüber redet Paulus im nächsten Abschnitt, um den es uns heute geht. In der Zwischenzeit lebt die Gemeinde nämlich das ganz normale Gemeindeleben. Wie sieht dieses Gemeindeleben aus? Darum geht es uns heute. Paulus geht darauf ein und er nennt uns vier Aspekte, die das ganz normale Gemeindeleben prägen und prägen sollen. Anerkennende Unterordnung, angemessene Fürsorge, anhaltende Freude und alternativlose Leitung. Schauen wir uns zunächst einmal den ersten Punkt an, anerkennende Unterordnung. Ich lese die Verse 12 und 13 aus Kapitel 5 im 1. Thessalonicher Brief. Paulus sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen lebt im Frieden miteinander. Die anerkennende Unterordnung der Gemeinde unter die Autorität der Pastoren, der Ältesten, ist ein wesentlicher Aspekt des ganz normalen Gemeindelebens. Die Gemeinde kann sich nur dann gesund entfalten, wachsen, ein Licht für die Welt sein, wenn die Gemeindemitglieder ihrer geistlichen Leitung Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Wenn die Gemeinde sich eben ihren Leitern unterordnet und der Lehre, der Vision, der Zurechtweisung, der Anleitung der Ältesten folgt. Vorausgesetzt, die Leitung selbst folgt ihrem Herrn und seinem Wort treu. In der Gemeinde gibt es keinen Platz für Konkurrenzdenken. Wir sind keine Einrichtung dieser Welt. Wir sind kein normaler, alltäglicher Verein. In der Gemeinde gibt es keinen Platz für Parteiungen, keinen Platz für Gerangel um Einfluss oder Macht, keinen Platz für Gruppierungen oder Spaltungen. Die Gemeinde ist auch kein Ort für Debatten, für Streitdebatten oder Mehrheitsabstimmungen bei wichtigen geistlichen Entscheidungen. Die Gemeinde ist eben kein demokratisches Parlament, in dem die Mehrheit gewinnt. Vielleicht müssen wir da umdenken, aber so ist es. Es ist eine biblische Wahrheit. Die Gemeinde folgt der Wahrheit, die Gottes Wort enthält. Und damit folgt sie ihrem Herrn, angeleitet von den Hirten, die Gott selbst durch den Heiligen Geist in der Gemeinde eingesetzt hat. Die Begründung für die Anerkennung, für den Respekt, für die Unterordnung unter die Leitung der Pastoren ist nicht wegen ihres Amtes oder der Position oder des Namens oder Titels, Paulus sagt, sondern um ihres Werkes willen. Wegen der Aufgabe, die Gott ihnen aufgetragen hat. Er hat sie selbst der Gemeinde gegeben und sie eingesetzt, um sie zu leiten, zu schützen und zu lehren. Und das, sagt Paulus, ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. André sagte mir gerade, ich soll diesen Punkt besonders stark betonen. Ja, Spaß. Es hört sich vielleicht so an, dass ich in eigener Sache rede, aber es ist Gottes Wort und wir können es nicht umgehen. Die Auswirkung nämlich dieser anerkennenden Unterordnung ist Frieden untereinander, Frieden in der Gemeinde. Wenn die Bereitschaft zur Anerkennung der Leitung und zur Unterordnung unter ihrer Führung in der Gemeinde fehlt, dann ist der Friede in der Gemeinde gestört und eigentlich auch nicht möglich. Die Gemeinde in Korinth war offensichtlich von diesem Grundsatz abgerückt. Es funktionierte nicht reibungslos. Und es bildeten sich dort Gruppierungen und die Mitglieder dieser Gemeinde wählten sich ihre Lieblingsleiter. Sie versuchten Paulus, Petrus und Apollos für sich zu vereinnahmen, gegeneinander auszuspielen und einfach für ihre Zwecke und Ziele zu missbrauchen. Und als Ergebnis gab es Streit und Zank in dieser Gemeinde und der Gemeindefriede war zerstört. Und Paulus ermahnt sie deswegen stark in seinen beiden Briefen an diese Gemeinde. Auch der Autor des Hebräerbriefes ermahnt die Gläubigen zu dieser anerkennenden Unterordnung. In Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Der zweite Aspekt des ganz normalen Gemeindelebens ist angemessene Fürsorge. Ich lese die Verse 14 bis 15. Wir ermahnen euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Nun, Paulus erwähnt hier drei Kategorien von Menschen in der Gemeinde, die besondere Beachtung und Fürsorge brauchen. Er erwähnt die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Drei Kategorien, die es zu allen Zeiten in allen Gemeinden gibt. Zunächst einmal erwähnt er die Unordentlichen. Die Unordentlichen leben nicht nach der vorbildlichen christlichen Lebensweise. Sie brauchen Zurechtweisung, sagt Paulus. Sie leben gegen die Prinzipien der christlichen Ethik. Ihr Benehmen ist oft anstößig und schwer zu ertragen, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für Menschen von außerhalb der Gemeinde, für die Welt, für die Ungläubigen. Sie sind oft ein Anstoß für diese Menschen, um zu Christus zu kommen. Manchmal leben sie in offener Sünde und rechtfertigen ihre eigene falsche Lebensweise. Nun, in Thessalonich gab es konkreten Anlass für das, was Paulus hier schreibt. Es gab dort Menschen, die nicht arbeiten wollten. Sie lebten auf Kosten anderer Gemeindemitglieder in der Gemeinde. Sie haben sehr schnell festgestellt, die Christen sind freigebig. In der Gemeinde teilt man alles miteinander und es gab nicht den Sozialstaat. Also entschieden sie sich, ich gehe in die Gemeinde, muss nicht arbeiten. Ich kann mich jeden Tag irgendwo zum Mittag einladen lassen und am Sonntag und am Wochenende gibt es viel zu essen in der Gemeinde. So stelle ich mir das vor. Paulus ermahnt sie, In diesem und auch in seinem zweiten Brief. Und er formuliert die Ermahnung so. Er sagt, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, distanziert. Und damit klar macht, er lebt nicht wie ein Christ, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Die Gemeinde hat die Verantwortung, die Unordentlichen zurechtzuweisen. Das ist vielleicht nicht die angenehmste Aufgabe in einer Gemeinde. Die Ermahnung oder Zurechtweisung ist die erste Stufe der Gemeindezucht oder Gemeindedisziplin. Und schon Jesus hat seine Gemeinde gelehrt, dass das notwendig ist und wie die Gemeinde mit falschem Verhalten, mit sündigem Verhalten umzugehen hat. Er sagte, sündigt dein Bruder, dann geh hin und weise ihn zurecht. Eigentlich geht es bei der Zurechtweisung um gelebte Liebe. Wir dürfen einander nicht gleichgültig sein, liebe Geschwister. Die Ermahnung und Zurechtweisung natürlich muss im Geist der Sanftmut und der Liebe geschehen. Aber sie muss geschehen. Sonst ähnelt die Gemeinde sehr schnell der Welt und wird sich von ihr nicht mehr unterscheiden. Sehr oft bringen wir auch selbst am Anfang unseres Glaubenslebens vielleicht noch viel Ballast mit aus unserem alten Leben in die Gemeinde hinein. Alte, eingefahrene, sündige Gewohnheiten können unser geistliches Wachstum blockieren und auch das Gemeindeleben stören. Und deshalb ist es notwendig, die Unordentlichen zurechtzuweisen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zu den Unordentlichen gehörst, lass dich zurechtweisen. Nimm Ermahnung an und korrigiere deine Lebensweise. Höre auf die Geschwister, die dich ermahnen und zurechtweisen. Sie wollen dein Bestes und Paulus sagt, sie handeln im Auftrag des Herrn Jesus Christus. Eine falsche, eine sündige Lebensweise bringt dich nicht nur weg von der Gemeinde, sondern auch vom Glauben und von Christus. Dann gibt es da die zweite Gruppe und das sind die Kleinmütigen. Die Kleinmütigen, das sind vor allen Dingen Menschen, die die Gnade Gottes permanent unterschätzen. Sie unterschätzen die Gnade Gottes. Das ist ein Problem. Sie schauen eher auf sich und auf die eigene Unfähigkeit, Gott zu gefallen. Sie verzweifeln an ihren Versagen, die sie immer wieder feststellen und erleben. Sie haben oft keine Heilsgewissheit. Die Kleinmütigen, sagt Paulus, müssen getröstet werden. Tröstet die Kleinmütigen. Dieser Trost kommt nicht einfach durch gutes Zureden. Auch nicht dadurch, dass man ihre Verdienste hervorhebt, ihre Leistungen lobt und ihnen sagt, wie großartig sie sind. Dieser Trost liegt allein in der unermesslichen Größe der Gnade Gottes, die man ihnen immer wieder vor Augen malen muss und erklären muss. Den Kleinmütigen muss immer wieder das herrliche Evangelium neu vor Augen geführt werden. Ihnen gilt der Rat des Petrus aus dem 1. Petrusbrief 1, Vers 13. Petrus sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, richtet euer Denken richtig aus auf Gottes Wort, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zu dieser Gruppe der Kleinmütigen gehörst, fasse Mut. Die Gnade gilt dir uneingeschränkt. Deine Versagen können dich nicht von Christus trennen. Und deine Untreue, sie beseitigt seine Treue nicht. Paulus sagt, treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er bringt euch ans Ziel. Setze deine Hoffnung ganz auf die unermessliche, unzerstörbare Gnade Gottes. Die dritte Kategorie bilden die Schwachen. Paulus sagt, nehmt euch der Schwachen an, oder andere Übersetzungen sagen, tragt die Schwachen. Wenn Paulus von den Schwachen redet, dann redet er nicht von den körperlich Schwachen, die wenig Sport machen oder so, sondern von den Schwachen im Glauben. Die Schwachen bleiben oft an Nebensächlichkeiten hängen und sehen nicht das große Bild. In gewisser Weise sind sie den Kleinmütigen sehr ähnlich. Sie stehen oft in der Gefahr, gesetzlich zu denken. Manchmal denken sie, dass sie die Starken sind, aber eigentlich sind sie die Schwachen. Ihr Glaube ruht nicht vollständig auf Christus allein. Sie denken, dass es wichtig ist, noch gewisse Speisegebote einzuhalten, zum Beispiel kein Schweinefleisch zu essen. Vielleicht auch schon gehört, dass es Christen gibt, die das für sehr wichtig halten, um ein guter Christ zu sein. Ihnen sind äußere Formen oft sehr wichtig, bestimmte Kleiderordnungen zum Beispiel. Sie kommen auch manchmal ins Straucheln, wenn plötzlich ein neues Musikinstrument auf der Bühne in der Gemeinde erscheint, vielleicht ein Schlagzeug. Und sie vermuten, dass die Gemeinde dadurch vom Glauben abfällt. Aber diese Gefahr droht nicht durch ein Musikinstrument. Die Schwachen haben Mühe, mit der christlichen Freiheit umzugehen. Und sie fühlen sich eher im Rahmen gewisser Gesetze sicher. Aber das ist eine reale geistliche Gefahr. Sie können so leicht vom Evangelium abkommen. Diese Gefahr gab es zum Beispiel bei den Galatern. Die waren schwach im Glauben. Sie dachten, Christus allein genügt nicht, die Beschneidung muss auch noch sein, damit wir gerettet werden. Und Paulus ermahnt sie sehr scharf. Den Schwachen muss geholfen werden, dass sie stark werden im Glauben. Sie müssen lernen, in der christlichen Freiheit zu leben, verantwortlich in der christlichen Freiheit zu leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du schwach im Glauben bist, brauchst du Stärkung. Lass dir helfen. Stärke dich im Glauben an deinen Herrn Jesus Christus. Lerne in der christlichen Freiheit zu leben und vertraue dich Christus vollkommen an. Drei Kategorien erwähnt Paulus hier im 1. Thessalonicher Brief: die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Und wir können uns fragen, zu Recht, sind das alle Gruppen, die es in der Gemeinde gibt? Nein, Gott sei Dank nicht. Es gibt in der Gemeinde nicht nur Unordentliche, Kleinmütige und Schwache. Es gibt noch eine andere, es gibt in der Gemeinde noch eine vierte Kategorie. Und im optimalen Fall bildet diese vierte Kategorie die Mehrheit in einer Gemeinde. Das sind nämlich die Ordentlichen, die Mutigen und die Starken. Das sind einfach reife Christen, die in Heiligung leben und ihre Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes gesetzt haben. Die im Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus mutig vorangehen. Die Starken erwähnt Paulus zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 15, Vers 1. Wir haben das letzten Sonntag hier gelesen. André hat über diesen Text gepredigt. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du ein reifer Christ bist und fest auf dem Fundament des Evangeliums stehst, wenn du deine Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes gesetzt hast, dann hast du eine dreifache Aufgabe in der Gemeinde. Weise die Unordentlichen zurecht, tröste die Kleinmütigen und hilf den Schwachen, stark zu werden und im Glauben zu wachsen. Das ist übrigens die Aufgabe der christlichen Seelsorge in der Gemeinde. Es ist eine große, eine unentbehrliche und eine segensreiche Aufgabe. Und nicht nur die Pastoren und die ausgewiesenen Seelsorger haben diese Aufgabe in der Gemeinde, sondern jeder reife und wachsende Christ. Das Ziel dieser Arbeit ist es, dass die Unordentlichen ordentlich werden, dass die Kleinmütigen mutig werden und dass die Schwachen stark werden. Paulus fasst diesen Appell in Vers 15 zusammen und appelliert an die Gemeinde noch einmal und sagt: Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Die Bibel ist sehr realistisch. Ja, leider ist es auch in der Gemeinde möglich, dass wir Böses mit Bösem vergelten. Aber das darf nicht sein. Darauf müssen wir achten. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Sie ähnelt oft einem Lazarett mit vielen kranken und noch nicht ganz genesenen Menschen. Nein, wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht fehlerlos. Aber wir sind trotzdem die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ändert die Schwächen, die Unvollkommenheit, ändert nichts an dieser Tatsache. Wir gehören Gott, wir sind seine Gemeinde. Wir sind die Geretteten und Erlösten des Herrn. Wir stehen unerschütterlich fest auf seinem Fundament, auf dem Fundament seiner Gnade, die in uns und unter uns wirkt und uns ans Ziel bringt. Nicht unsere Kraft, nicht unser Können, sondern seine Kraft bringt uns ans Ziel. Und weil das so ist, kann Paulus zu seinem nächsten Imperativ kommen. Zu seiner nächsten fröhlichen Aufforderung an die Christen in Thessalonich und damit auch an die Christen in Köln-Ostheim. An uns, heute hier. Der dritte Aspekt des ganz normalen Gemeindelebens ist anhaltende Freude. Anhaltende Freude. Man könnte ja angesichts der Tatsache, dass es in der Gemeinde so viele Baustellen gibt, mutlos werden, nicht wahr? Man könnte verzweifeln wegen der vielen Unordentlichen, Kleinmütigen und Schwachen. Aber das wäre eine Reaktion des Unglaubens. Es gibt jeden Grund zur anhaltenden Freude. Paulus sagt in den Versen 16 bis 18, freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So will es Gott, dass wir fröhliche Menschen sind. Anhaltende Freude, anhaltendes Gebet und anhaltende Dankbarkeit sind drei Merkmale des ganz normalen Gemeindelebens. Es ist wichtig, dass diese Merkmale bei uns vorhanden sind, wenn wir eine ganz normale Gemeinde sein wollen, nicht wahr? Freut euch alle Zeit. Wir haben jeden Grund zur Freude. Es geht nicht um eine künstliche, irgendwie aufgeputschte, eine gefühlsmäßige Freude. Das meint Paulus hier gar nicht. Die christliche Freude basiert nämlich auf dem unerschütterlichen Fundament der unwandelbaren Liebe und Treue Gottes. Joseph Haydn, der große Komponist, er wurde einmal gefragt, warum seine Kirchenmusik so fröhlich ist. Und er sagte, wenn ich an Gott denke, ist mein Herz so voller Freude, dass die Noten, die von meiner Feder kommen, zu tanzen und zu springen scheinen. Und weil Gott mir ein fröhliches Herz gegeben hat, wird es mir vergönnt sein, dass ich ihm mit einem fröhlichen Geist diene. Die Begründung der Freude liegt nicht in uns, sondern in dem unvergleichlichen Evangelium. Christus hat unsere Rettung am Kreuz vollbracht. Sie ist abgeschlossen. Er sagte, und das waren seine letzten Worte, es ist vollbracht. Er hat unsere Schuld und Strafe auf sich genommen und komplett bezahlt. Meine und deine Schuld vor Gott, sie ist weg. Wir sind gerettet ohne Verdienst, allein aus Gnaden. Und wir müssen für unsere Erlösung nichts leisten. Er hat alles geleistet. Unser Name steht im Buch des Lebens. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind dort eingeschrieben, eingebürgert. Wir haben einen himmlischen Pass. Unser Platz im Himmel ist garantiert. Und auch wenn wir zwischendurch auf dieser Erde Nöte, Krankheiten, Leiden, Versuchungen erleben, auch wenn wir schwach sind und der Kampf für uns oft schwer ist, der Ausgang ist sicher. Er bringt uns ans Ziel. Das alles weiß ein Christ, das weiß Paulus, und das ist der Grund, warum er sagt, freut euch alle Zeit. Seid fröhliche Menschen. Sollte man da nicht fröhlich und optimistisch sein? Haben wir Christen nicht jeden Grund zur Freude? Sollte diese unerschütterliche Freude nicht ein Markenzeichen eines jeden Christen sein? Paulus sagt ja. Er appelliert an die Christen, diese Freude auszustrahlen und auszuleben. Freut euch alle Zeit. Lauft nicht mit sauren Mienen umher, wie die religiösen Menschen, die Pharisäer der damaligen Zeit, aber religiöse Menschen grundsätzlich, immer, auch heute. Seid anders. Robert Rainey war ein fröhlicher schottischer Pastor. Und ein Mädchen, das ihn beobachtete, sagte einmal zu seiner Mutter: Ich glaube, dass dieser Pastor jede Nacht im Himmel verbringt, weil er jeden Tag so glücklich ist. Pastor Rainey benutzte einmal folgende Metapher für die christliche Freude. Er sagte: Freude ist eine Fahne, die von der Burg des Herzens weht, wenn der König dort residiert. Was für ein schönes Bild, nicht wahr? Ein zweites Merkmal einer lebendigen christlichen Gemeinde ist das anhaltende Gebet, sagt Paulus. Christen sind Menschen, die beten. Betet ohne Unterlass. Paulus sagt nicht, betet Tag und Nacht durch, sondern er sagt, macht keine Unterbrechungen in eurem Leben. Legt keine Pausen ein, wenn es ums Beten geht. Betet nicht nur, wenn es euch ganz schlecht geht und ihr eine Krebsdiagnose habt, sondern redet täglich mit Gott. Das ist, was er sagt. Gebet ist ein konkreter Ausdruck des Glaubens. Gebet ist aber auch ein Ausdruck der Demut und der bewussten Abhängigkeit von Gott. Ihr werdet feststellen, dass ein stolzer Mensch, ein hochmütiger Mensch, ein arroganter Mensch Mühe hat zu beten. Ein Christ weiß, dass er es alleine nicht schafft. Er braucht die Kraft Gottes. Wir wissen auch, dass wir kein Wachstum produzieren können, keine Bekehrung, keine bleibende Veränderung, weder in uns noch in anderen. Und wir wissen, dass wir, um die Unordentlichen zurechtzuweisen, die Kleinmütigen zu trösten und die Schwachen zu tragen, die Kraft und die Weisheit des Heiligen Geistes brauchen. Und deshalb beten wir. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Das logische dritte Merkmal des ganz normalen Gemeindelebens ist Dankbarkeit. Christen sind dankbare Menschen. Sollen es sein. Bist du dankbar? Bist du ein dankbarer Mensch? Bist du als dankbarer Mensch bekannt in deiner Umgebung, in deiner Familie? Wenn wir den Grund unserer Freude begriffen haben, und darin leben, wenn wir beten und erleben, wie Gott uns hört und erhört, schützt, leitet und führt, dann ist Dankbarkeit unumgänglich. Eine der schwersten Sünden des gottlosen Menschen ist seine Undankbarkeit. Paulus sagt das im Römerbrief, dass der Zorn Gottes über diese Welt hereinbricht, sichtbar ist, weil sie zwar von Gott wissen, dass es ihn gibt, aber ihm nicht danken. Obwohl der ganze Himmel mit Dank und Anbetung Gott gegenüber erfüllt ist, verweigert die Mehrheit der Menschen auf Erden Gott den Dank. Was für ein Widerspruch. Und die Gemeinde ist hier die eine große Ausnahme auf Erden. Christen sind dankbare Menschen, sie danken Gott. Seid dankbar in allen Dingen. Freude, Gebet und Dankbarkeit. Das ist der ausdrückliche Wille Gottes für seine Gemeinde. Der vierte Aspekt des Gemeindelebens, des ganz normalen Gemeindelebens, ist die alternativlose Leitung. Es ist die Leitung durch den Heiligen Geist. Und Paulus beschreibt sie so in den nächsten vier Versen, 19 bis 22. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeder Gestalt. Die alternativlose Leitung ist die Leitung durch den Heiligen Geist. Den Geist dämpft nicht. Und ich denke, das ist die Überschrift über diesen kleinen Abschnitt. Und dann erklärt Paulus in den nächsten drei Aussagen, wie wir leben sollen, um den Geist nicht zu dämpfen. Der auferstandene Herr leitet seine Gemeinde durch seinen Geist. Er sagte, ich werde euch den Tröster senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das macht der Heilige Geist. Jeden Tag. Die Aufforderung, den Geist nicht zu dämpfen, ist also absolut wichtig. Den Geist nicht zu dämpfen bedeutet, seine Stimme nicht zu ignorieren, nicht zu missachten, Sünde zu meiden, dem Wort Gottes, das er lebendig macht, nicht zu widersprechen und der Leitung des Geistes so zu folgen. Paulus gibt uns also hier praktische Anweisungen, die wir beachten müssen, um den Geist nicht zu dämpfen. Zum einen sagt Paulus, um den Geist nicht zu dämpfen, dürfen wir die Weissagung nicht verachten. Weissagung oder prophetisches Reden, das ist das Reden im Namen Gottes und für Gott. Es geht dabei weniger um das Verkünden zukünftiger Botschaften, also Weissagen für die Zukunft. Es geht vielmehr um die Verkündigung des Evangeliums. Und es geht bei der Weissagung, bei den prophetischen Reden vielmehr um das Anwenden der biblischen Wahrheiten auf das alltägliche Leben. Bei mir und bei dir ganz praktisch. So war das auch bei den Propheten im Alten Testament. Schaut euch mal diese Bücher an, wie die Propheten Gottes Wort nehmen und auf das Leben der Menschen, der Gläubigen anwenden. Dieses geschieht in der Gemeinde vor allem durch die Predigt. Und natürlich durch die Lehre, die geschieht in den unterschiedlichen Formen und Formaten in der Gemeinde. Wenn du persönlich erlebst, lieber Christ, dass sich Widerstand in deinem Herzen regt, wenn du der Botschaft eines Predigers zuhörst, sei vorsichtig, prüfe dein Herz. Es kann sein, dass du gerade den Geist dämpfst, dass du dem Geist Gottes widerstehst. Es ist möglich, dass du den Geist dämpfst, indem du die Weissagung verachtest, weil das Wort dich persönlich trifft und zurechtweist. Es können Gedanken in deinem Kopf aufkommen. Er ist noch zu jung. Was hat er mir zu sagen? Er kennt meine Erfahrungen nicht, die ich gemacht habe. Er soll erst einmal in meine Schuhe schlüpfen. Er weiß ja gar nicht, was ich durchmache. Dieser Prediger war mir schon immer unsympathisch. Am besten komme ich gar nicht in den Gottesdienst, wenn er predigt. Er ist ein schwacher Rhetoriker. Bei ihm schalte ich immer ab. Vorsicht, es geht nicht um den Prediger. Es geht auch nicht um Redekunst. Auch nicht um seine Erfahrung oder eine außergewöhnliche Gabe, die spektakulär ist. Es geht um den Geist Gottes, der immer redet, wenn ein Prediger Gottes Wort in den Mund nimmt. Gott verpflichtet sich dazu. Sein Wort ist mächtig und lebendig. Nicht unser Wort, nicht mein Wort. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Nun, die Weissagung nicht zu verachten, bedeutet nicht, dass wir alles, was von der Kanzel gesagt wird, völlig unkritisch annehmen und für unfehlbar ansehen. Passiv konsumieren. Das will Paulus damit nicht sagen. Er sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das Unterordnen unter die Leitung der Pastoren und das demütige Hören auf die Predigt befreit uns nicht von der Pflicht, das Gehörte selbst zu prüfen. So funktioniert die Leitung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Die richtige Haltung in dieser Hinsicht hatten die Gläubigen in Beröa. Und Lukas lobt sie und er berichtet uns darüber, wie diese Menschen in der Stadt Beröa auf die Predigt von Paulus reagiert haben. In der Apostelgeschichte 17, Vers 11. Er sagt, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, das Paulus gepredigt hat, und untersuchten täglich in die Schriften, ob dies sich so verhielt. Sie waren Vorbilder. Das ist richtig. Alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Das ist eine unverzichtbare Pflicht eines Christen. Auch Prediger sind nur Menschen. Und auch von der Kanzel können falsche Aussagen gemacht werden. Falsche Anwendungen gemacht werden. Und deshalb ist es meine und deine Pflicht, anhand der Bibel zu prüfen, was gesagt wird. Dies gilt zu allen Zeiten. Aber ich glaube, in unserem Zeitalter, im Zeitalter von Internet und YouTube, ist es wichtiger als jemals zuvor. Denn Menschen reden im Namen Gottes Dinge, die Gott ihnen niemals aufgetragen hat. Sie reden im Namen Gottes gegen Gottes Wort und seine Gebote. Wir müssen also prüfen, bevor wir die Dinge annehmen und anwenden. Und deshalb, weil es auch eine Gefahr gibt in der christlichen Gemeinde wegen der Irrlehrer, sagt Paulus, haltet euch fern von dem Bösen in jeder Gestalt. Auch das gehört dazu, um den Geist nicht zu dämpfen. Es bedeutet also unter anderem, die Weissagung nicht zu verachten, alles zu prüfen und das Gute zu behalten und sich fernzuhalten vom Bösen in jeder Gestalt. Ja, wir leben im Licht seines Kommens. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus und er wird bald wiederkommen. In der Zwischenzeit leben wir als seine Kinder in seiner irdischen Familie, in der Ortsgemeinde zusammen. Und wir leben hoffentlich das ganz normale Gemeindeleben. Es äußert sich in der anerkennenden Unterordnung, in der angemessenen Fürsorge, in der anhaltenden Freude und in der alternativlosen Leitung durch den Heiligen Geist. Wenn wir so leben, dann wird unser Gemeindeleben dem Muster des Neuen Testaments entsprechen. Und wir werden eine lebendige, eine wachsende, eine fröhliche und eine geistgeleitete Gemeinde sein. So sagt es Paulus und was er sagt, ist Gottes Wort. Wo siehst du bei dir persönlich Handlungsbedarf? Heute hat der Heilige Geist zu dir geredet. Was hat er dir gesagt? Lebst du vielleicht unordentlich als Christ? Lass dich zurechtweisen und bringe dein Leben in Ordnung. Bist du kleinmütig? Setze deine Hoffnung ganz auf die Gnade, die dir in Jesus angeboten ist. Bist du schwach? Stärke dich in der Kraft des Heiligen Geistes. Nimm Hilfe in Anspruch und wachse im Glauben. Bist du unfreundlich und strahlst keine Freude aus? Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Herzen. Lass die Frucht des Geistes in dir wachsen und reifen. Diese Frucht des Geistes, das heißt eigentlich, zu einem reifen christlichen Charakter gehört außer der Liebe auch die Freundlichkeit, die Freude. Ja, ein unfreundlicher Christ ist keine gute Werbung für Christus. Nimm die Worte der Predigt auf als Gottes Reden zu dir persönlich. Prüfe alles Gesagte anhand der Bibel. Und wenn es Gottes Wort entspricht, dann entscheide dich, das Gehörte in deinem Leben umzusetzen. Lieber Freund, vielleicht bist du noch gar kein Christ. Und dann kannst du vermutlich mit dieser Predigt sehr wenig anfangen. Denn es ging heute um die Gemeinde und es ging um Christen. Aber vielleicht interessiert es dich auch, wie das ganz normale Gemeindeleben der Christen auszusehen hat. Dann hast du heute ein Bild davon bekommen. Und vielleicht sagst du, mindestens eines dieser Merkmale wünsche ich mir von Herzen auch für mich, nämlich anhaltende Freude. Wer will das nicht? Glücklich sein, ein froher Mensch sein, Freude haben. Freude, die ein unerschütterliches Fundament hat, die nicht von Umständen abhängt, nicht von Gefühlen gesteuert wird. Freude, die bleibt und durchträgt. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus dir heute diese bleibende Freude anbietet. Woanders findest du sie nicht. Freude ist nämlich nicht im Unglauben. Voltaire war ein gottloser Mann der besonderen Art. Er schrieb, ich wünsche mir, ich wäre nie geboren. Klingt nicht nach Freude. Freude ist nicht im Vergnügen. Der englische Dichter Lord Byron lebte wie kaum ein anderer, ein Leben voller Wollust, und Vergnügen. Er schrieb, der Wurm, das Krebsgeschwür und der Kummer sind allein mein. Auch das klingt nicht nach Freude. Freude ist auch nicht im Geld. Jay Gould, ein amerikanischer Millionär, hatte genug davon. Als er starb, sagte er, ich nehme an, dass ich der unglücklichste Mann auf Erden bin. Klingt nicht nach Freude. Freude ist auch nicht in Macht oder Berühmtheit. Benjamin Disraeli, der britische Staatsmann und erfolgreiche Romanschriftsteller, er war zweimal Premierminister Großbritanniens. Er schrieb, Jugend ist ein Fehler, Mannsein ein Kampf, das Alter ein Bedauern. Freude ist auch nicht in militärischer Ehre. Alexander der Große besiegte zu seiner Zeit die damalige bekannte Welt. Und nach seiner letzten Eroberung, so berichtet man, weinte er in seinem Zelt und sagte, es gibt keine Welten mehr, die ich erobern kann. Wo ist Freude zu finden? Die Antwort ist simpel und einfach. Nur in Jesus. Nur in Jesus. Komm heute zu Jesus und er erfüllt dein Herz mit wahrer Freude. Er wird dich annehmen und in seine Gemeinde einfügen. Und dann erlebst du mit uns zusammen das ganz normale Gemeindeleben. Amen.